herzlich willkommen zur 421. Folge des Sneakpods. Wir sind downfield und erwarten den Pass unseres Quarterbacks. Mit mir hier Robert
Krüger. Touchdown!
Und der Herr Giesbert, der wirft da hinten.
Ja! Nein, wenn du der Quarterback bist, wirfst du und... Ach, egal. Wir besprechen für euch den Film Concussion, erschütternde Wahrheit.
Boom.
Erschütternde Wahrheit. Worum ging's?
Ja, es geht um diesen Skandal. Und das Skandal ist vielleicht das, naja doch, eigentlich schon.
Schon ziemlich.
Der die NFL erschüttert hat vor einigen Jahren. Ich denke, man hat das auch, wenn man sich nicht unbedingt für American Football interessiert, mitbekommen. Es geht um Gehirnerschütterungen oder Gehirnverletzungen bei Footballspielern, weil die ja immer mit dem Köpfen zusammenrennen und das ist auf Dauer nicht so gut. Das wollte die NFL aber nicht wahrhaben. Und es ging halt um die Frage, ist das wissenschaftlich nachweisbar, ist dieser Sport gefährlich oder ist das alles gar nicht so schlimm, wie die NFL das gerne darstellen wollte. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte, und das ist das, was wir in dem Film erzählt bekommen, findet sich ein Arzt, also eigentlich ist er Pathologe, das sind ja auch Ärzte, er kriegt einen toten, älteren American Football Spieler oder beziehungsweise halt zu dem Zeitpunkt natürlich Ex, nicht nur weil er tot ist, sondern auch vorher schon war quasi im Ruhestand, Ex-Football Spieler, aber einen der ganz, ganz Großen auf seinen Tisch sozusagen und soll untersuchen, warum der sich umgebracht hat oder ob das halt, was die Todesursache ist und untersucht den etwas eingehender, als das jetzt vielleicht notwendig wäre, weil eigentlich ist relativ offensichtlich, dass das Selbstmord war. Aber er sucht irgendwie nach einem Grund für diesen Selbstmord, weil es halt so ein bisschen eigenartig war. Und stellt dann relativ schnell fest, dass der sehr krasse Hirnschäden hatte, die man aber von außen am lebendigen Körper wohl nicht diagnostizieren kann. Deshalb fällt ihm das jetzt halt erst posthum auf. Postmortem. Genau. Und für den Film ist es dann ein bisschen gerafft von der Geschichte. Ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit so auch in der kurzen Folge war, aber relativ schnell bekommt er noch ein, zwei weitere aus dem Leben geschiedene Ex-Footballspieler auf den Tisch und er kann halt relativ schnell überall dieselben Effekte nachweisen. Und dann haben wir eben David gegen Goliath sozusagen. Er hat hier die wissenschaftlichen Fakten, die die NFL an den Pranger stellen und die NFL hat natürlich sehr viel mehr Einfluss und die sehr viel bessere Medienmacht und sehr viel größere Maschinerie, die sie gegen diese unliebsamen Fakten in Stellung bringen kann. Und aber die Wahrheit muss halt ans Licht und ja, das, die Geschichte dieses Arztes und die Geschichte dieser Enthüllung kriegen wir hier in Concussion oder auf Deutsch heißt er erschütternde Wahrheit erzählt. In der Hauptrolle ist Will Smith. Er spielt unseren Pathologen. Und ist einen.
In einer sehr ernsten Rolle.
Ja, in einer sehr ernsten Rolle für Will Smith. Es ist überhaupt nicht lustig. Es hat vielleicht mal den einen oder anderen Moment, wo man mal auch einen Gag haben kann. Es gibt so eine Comic Relief Figur, das ist sein Chef. Der sorgt für den einen oder anderen Gag, weil er so ein herrliches, selbstverliebtes Arschloch ist, was hier aber eine gute Rolle ist, eine positive Rolle für ihn und für uns. Der darf hin und wieder mal für den einen oder anderen Lacher sorgen. Ansonsten ist natürlich ein eher ernster Film. Auch wenn er ein recht lebensfroher Typ ist, so von der Sache her. Es nimmt ihn halt schon mit, wenn die ganze NFL und ganz Amerika auf ihn losgeht.
Ja.
Wir haben dann noch Alec Baldwin in einer Nebenrolle. Er spielt einen Ex-NFL-Mannschaftsarzt, der aber auch schon sich aus dem aktiven Dienst zurückgezogen hat und sich so ein bisschen schuldig fühlt, weil er irgendwie wahrscheinlich immer geahnt hat, dass das nicht so gesund ist, aber halt in seinem Job als NFL-Arzt dann halt doch das gemacht hat, was notwendig war. Irgendwie Knie und Beine wieder zusammenrenken und den Jungs auf die Schulter klopfen und sagen, dass sie weitermachen können, aber irgendwie nagt es auch ein bisschen an ihm, dass er das ein Stück weit mitverantwortet hat.
Ja.
Wie fandst du das, du großer Football-Fan?
Ist ja wirklich die Frage, ob man da in seinem eigenen Revier wildern würde. als jetzt Alec Baldwin. Ich fand's gut. Mir hat der Film gut gefallen. Ich fand, der war spannend erzählt. Ich hätte natürlich gerne mehr Szenen vom Football gehabt, weil ich eben Football auch gerne schaue, obwohl es einem da ordentlich vermiest wird, weil es natürlich extrem schädlich ist. Zumindest in gewissen Situationen, in gewissen Einstellungen, wo du was auf die Mütze kriegst. Was ganz schön war, dass eben ein paar so Originalspielszenen eben aus den 90ern oder davor sogar zu sehen waren, wo eben zum Beispiel Mike Webster, der das erste Opfer sozusagen, zu sehen war. Da konnte man deutlich sehen, dass der Sport doch durchaus anders war zu der Zeit noch. Aber sonst fand ich es eine schön erzählte Geschichte. Eine schöne erzählte Geschichte.
Ja, ich auch. Also ich habe jetzt am Anfang gedacht, so okay, jetzt wird's sehr footballlastig, also was mich auch nicht gestört hätte, aber so, das war halt meine Erwartung. Das wird es eigentlich nicht. Also wenn jetzt Leute sagen, American Football interessiert mich nicht, klar, es dreht sich um American Football, das ist irgendwie so das Thema, was sozusagen die Geschichte trägt, aber es ist nicht so, dass wir jetzt dauernd Spielszenen sehen oder dauernd auf dem Feld sind oder überhaupt in irgendeiner Kabine sind oder so, gar nicht.
Nee. Also Football ist doch nur so die Umgebung. Eigentlich wird dir die Geschichte erzählt von irgendwie einem Arzt, der gegen ein Riesenunternehmen kämpft, um Unrecht aufzudecken oder so.
Richtig, das ist eigentlich das, was wir erzählt kriegen. Natürlich ist Football irgendwie der Backdrop, das ist immer wieder, sehen Footballstadien, sehen kurz Fernsehausschnitte, wo das mal gezeigt wird, aber es nimmt insgesamt nicht viel mehr als 15% des Films ein oder sowas. Insgesamt sind wir die meiste Zeit in irgendwelchen Pathologieräumen oder in irgendwelchen Besprechungen zwischen ihm und seiner Frau oder Freundin oder ihm und Alec Baldwin oder eben wir streiten uns oder diskutieren medizinische Kleinigkeiten aus oder Rechtskleinigkeiten. Das Ganze ist aber schon spannend, auch wenn es eine ungewöhnliche Rolle für Will Smith ist. Am Ende ist es mir ein bisschen zu... weiß nicht, es wurde noch so ein bisschen religiös angehaucht, plötzlich. Das war völlig unnötig für den Film, fand ich.
Oh ja, der Arzt war so religiös. Und
er hat dann auch plötzlich so mit angefangen und da habe ich auch gedacht so, hä, wo will die Geschichte jetzt hin? Ist das jetzt irgendwie Will Smith's Scientology, dass das da noch rein muss? Oder war das in Wirklichkeit auch so? Also was wir vielleicht noch sagen sollten, der Arzt, der das entdeckt hat, er ist kein amerikanischer Staatsbürger gewesen, er kommt aus Nigeria, hat irgendwie aber in London studiert und hat dann später in Amerika auch noch weiter studiert und besitzt irgendwie 92 Uni-Abschlüsse und Mastertitel und Doktortitel und was weiß der gar nicht alles. Hochgradig intelligentes Kerlchen, demzufolge wissenschaftlich vermutlich nicht anzufechten, was er da gemacht hat. Aber eben natürlich in Amerika sofort abgestempelt als Nicht-Amerikaner, Unpatriot, will unser Spiel kaputt machen und so weiter. Und so nach dem Motto, geh zurück, wo du hergekommen bist. So wird er natürlich sofort angegangen. Auf der Basis hätte man genügend Reibungspotenzial gehabt, um die Geschichte zu erzählen, um sie spannend zu machen. Und dann kommt plötzlich dann irgendwie noch Gott da und drängelt sich mit in die Geschichte rein. Wo ich zuerst dachte, er ist doch so durch und durch Wissenschaftler mit zig Abschlüssen. Wie hat denn jetzt bei so jemandem, der eigentlich versteht, wie die Welt tickt und ich nehme an, als Mediziner auch durchaus kapiert, dass die Erde nicht vor 6000 Jahren gemacht wurde? Das war da so rangeschraubt und das kam auch so spät im Film, dass uns jetzt plötzlich verkauft wird, dass er auch irgendwie religiös ist.
Ja, also man hat immer gesehen, dass er in die Kirche geht und dass das religiös ist und auch Wissenschaftler, es gibt ja sogar religiöse Wissenschaftler, also ich finde, das schließt sich nicht unbedingt aus.
Ich finde schon, aber, das geht in meinem Kopf immer nicht zusammen.
Ja.
Aber gut, ich muss es ja nicht verstehen.
Andere Leute geht's. Ja, okay. Ja. Also, diverse Beispiele, wo das so ist. Aber der Film hat hinten raus eben eine religiöse Intensität, die es an der Stelle nicht braucht. Also ob man das jetzt gut oder schlecht findet, da war es halt unpassend. Und das fand ich irgendwie so blöd und möchte ihm ankreiden. Also weißt du, so ja, wir kommen die ganze Zeit ohne das Religionthema oder so in einem normalen Maße, in einer bestimmten Art und Weise, ist das da zu machen oder sieht man das? Aber plötzlich hinten raus wird es so wichtig und so zentral und so ganz entscheidend und das fand ich sehr unpassend. Haben wir ja auch während des Films schon so darüber gesprochen. Was soll denn das jetzt?
Ja, so ungefähr würde ich das auch unterschreiben. Achso, eine Sache will ich noch erwähnen, das fand ich irgendwie lustig. Es gibt eine Szene, weil er ist ja so der, also uns wird die Figur so erklärt, als ob er ist halt so der Wissenschaftsnerd und er hat über seine Karriere und diese ganzen verschiedenen wissenschaftlichen Abschlüsse und Titel, die er da so angehäuft hat, das ist wirklich also beeindruckend. Auch abseits von Medizin hat er irgendeinen Titel in Musiktheorie in London gemacht oder irgend sowas, wird uns da am Anfang erzählt. Das trägt er immer einmal ganz stolz, zählt er die einmal alle auf in einer der ersten Szenen des Films. Aber er scheint so ein bisschen sein Privatleben und so Zwischenmenschliches ein bisschen vernachlässigt zu haben. Er ist so scheinbar ein bisschen ein
sehr schön formuliert.
Ein Pathologie-Nerd geworden. Und demzufolge fehlt da auch die Frau an seiner Seite und hat wohl auch noch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen auf dem Gebiet gemacht. Nicht so, dass er jetzt vollkommen, ich meine, es ist Will Smith, also man so richtig nimmt man ihm das nicht ab, dass er jetzt irgendwie beim anderen Geschlecht nicht so recht weiß, was er tun soll. Dafür ist er einfach ein zu schnieker Kerl. Aber gut, vielleicht soll das halt so sein in der Geschichte. Es kommt dann eine Szene, als er dann eine Dame kennenlernt und dann geht die mit ihm in eine Disco. Und das ist jetzt natürlich auch nicht seine Musiktheorie nach Brahms oder so, sondern es ist halt Populärmusik mit dicke Wummerne Boxen und so. Und dann will sie halt und zerrt ihn auf die Tanzfläche. Und dann sehen wir Will Smith in Fresh Prince of Bel-Air, wie er spielt, dass er nicht tanzen kann. Und ich fand es irgendwie sehr goldig, weil die Szene ist irgendwie süß gemacht und es ist klar, was ich vermitteln soll, aber man schaut ihr halt an, die Szene, und denkt sich, das kaufe ich jetzt jedem ab, aber nicht Will Smith, das geht einfach nicht. Und man sieht auch an den Bewegungen, die er macht, die irgendwie ungelenk aussehen sollen, dass sie in ihm drin trotzdem zur Musik passen. Und das funktioniert nicht. Ich kaufe einem Will Smith nicht ab, dass er sich nicht zur Musik bewegen kann. Das geht einfach nicht.
Ja, das stimmt. Das ist echt so, Leute.
Ja, also da, weiß ich nicht, wenn ich der Regisseur gewesen wäre und mir im Casting Will Smith aussuche, dann muss ich das anders erzählen, dass er irgendwie ungelenk ist und nicht mit Frauen kann oder so. Dann nehme ich nicht eine Diskothek, um das zu erzählen. Aber gut, okay, es war nur eine kleine Szene und irgendwie war es natürlich auch lustig. Insofern will ich das jetzt nicht dem Film irgendwie zum...
Es war halt auf der Metaebene so.
Ja, genau.
Also... Aber sonst fand ich ihn sehr glaubwürdig.
Ja, dass er immer mit den Toten redet, okay. Das war so, diese Abteilung ist halt ein spleeniger Typ, so, das sollte uns das wohl sagen. Ich fand den Chef fand ich cool. Aber
du redest auch mit dem Internet.
Ich rede mit dem Internet? Oh, scheiße, ich rede gerade mit dem Internet. Hallo, Internet. Du musst mir helfen. Wir müssen zusammenarbeiten. Ja. Liebes Internet. Ja, ach okay, ja, ich fand den Film schon ganz, ganz okay. Hinten raus hätte er irgendwie spannender sein können. Ich hatte mir gedacht, die NFL wird vielleicht viel mieser werden und wird noch viel üblere Dreckwäsche waschen und so. Es wurde irgendwie alles nur angedeutet, so. Es wurde gar nicht so
wahrscheinlich
so richtig schlimm, wie ich befürchtet hatte, dass es werden würde.
Ja, wahrscheinlich reicht das in den USA schon, diese ganzen Andeutungen, damit allen Leuten klar ist, was erzählt werden soll. Und bei uns funktioniert es halt nicht, weil wir nicht die Geschichte kennen. Weißt du, wenn das wochenlang Thema in den Nachrichten gewesen wäre, als das da so rausgekommen ist, oder Monate, ja, das zog sich ja ewig hin und was wieder schlimmer, was wieder weniger und so weiter, dann reichen ein paar Andeutungen in den USA. Aber bei uns oder für hier uns beide reicht es eben nicht. Also ich glaube, es ist schon ganz sinnvoll, wenn man sich da so ein bisschen, bevor man den Film schaut, so, dass man so ein bisschen ein Gefühl hat, worum es da gehen könnte. Also, wenn man das eher als Football-Interessierter schaut, könnte ich mir gut vorstellen, dass man da auch schon, sag ich mal, vorgebildet ist, mindestens.
Ja, also bei uns war es ja wirklich nur so ein Randthema, wenn man es, also ich glaube, ich habe es damals im Wesentlichen über Daily Show und Colbert Report mitgekriegt.
Ja, siehst du, in Deutschland hast du gar nichts mitgekriegt.
Ja, eigentlich. Genau. Erzähl doch nochmal unseren Hörern, du bist doch hier der Football-Experte. Also das Thema ist, Leute krachen mit den Köpfen zusammen, das gibt fiese Hirnschäden. Das ist jetzt wissenschaftlich nachgewiesen und was machen wir jetzt mit der Erkenntnis? Was waren die Konsequenzen daraus? Hat sich irgendwas geändert und wenn ja, was?
Die haben jetzt eine sogenannte Concussion-Regel, also eine Gehirnerschütterungsregel. Das heißt, wenn jemand mit dem Kopf irgendwo einschlägt, dann muss er mindestens zur Untersuchung gehen. Und eben, wenn einer bewusstlos oder irgend sowas war, selbst für einen Bruchteil von einer Sekunde, das siehst du ja in den Videobildern sofort, wenn jemand irgendwo Einschlag hat und dann beim Sturz sich nicht abfängt. Da war der halt kurz weg. Auch wenn er vielleicht sofort wieder aufsteht. Dann müssen die alle sofort raus, müssen untersucht werden und so weiter. Es wurde einiges wohl an den Helmen gemacht. Aber ja, also du kannst ja noch so gepolstert sein, wie du willst, wenn dein Kopf von, weiß ich nicht, 20 km/h oder 25 oder Volldampf halt auf null oder negativ sich bewegt, der ist halt blöd. Oder eben von null auf irgendwas, weil jemand von der anderen Seite einschlägt.
Dann ist der Spieler danach blöd, ja, das trifft's.
Ja, ja, auch das. Also, das sind so die Sachen, die da, die, also sagen wir mal so, das sind die Sachen, die ich mitbekommen habe. Es wird ja von den Reportern und so auch immer wieder darüber geredet. Und ich meine, im College Football sei es noch viel strenger. Also, irgendwie, wenn du da bewusstlos bist, dann gehst du halt nicht wieder zurück.
Ja, besser ist das. Kids oder so, dass man da irgendwie sagt, rennt lieber nicht mit den Köpfen zusammen, so wie ich letzte Woche, oder nicht letzte Woche, in der Folge, als wir mit Christoph über Boxen geredet haben, dass ich gesagt habe, als wir jetzt Kinder geboxt haben, haben wir uns nicht an den Kopf gehauen, so. dass man sowas irgendwie macht, oder ist das dann, da wird der Amerikaner an seinem Stolz gepackt, das geht nicht. Die Kinder rennen trotzdem mit den Köpfen zusammen, oder wie?
Das weiß ich nicht. Also da kenne ich mich auch zu wenig mit der Nachwuchsarbeit aus, okay. Wie das da läuft.
Gut, naja, das sind ja so die Vorwürfe, die ihm da so gemacht wurden, wenn die Leute bei ihm auf dem Anrufbeantworter gesprochen haben, er will irgendwie American Football zu einem Pussysport machen oder so, sind dann so die Wortwahl, die da gefallen ist.
Ja, aber also stell dir mal vor, jemand sagt, man darf beim Fußball nicht mehr hart einsteigen, also gar nicht mehr. Wegen irgendwas, was man, naja, also was nicht offensichtlich sichtbar ist für einen.
Der Punkt ist ja, und das ist ja auch, was man im Film dann, was da rauskommt, ist, er hat ja nie mit irgendeinem Wort irgendwas gefordert. Er hat ja nie gesagt, ihr müsst diesen Sport so und so verändern, ihr müsst das, mit keiner einzigen Silbe. Das Einzige, was er gesagt hat, ist, das und das sind die Folgen, das ist Fakt, das sieht man hier in den wissenschaftlichen Daten, das ist einfach schlicht und ergreifend Fakt und nicht wegzudiskutieren. Und ihr müsst das wissen. Was ihr dann damit macht, ich bin nur Pathologe. Das ist jetzt erstmal die Wahrheit, also die wissenschaftliche Wahrheit. Was ihr dann, wenn ihr dann am Ende zu der Entscheidung kommt, ja, uns egal, ja, wenn die Spieler sagen, ja, okay, Berufsrisiko, weiß ich. Er hat mit keiner Silbe irgendwann irgendwo gefordert, dass irgendwas geändert wird. Und trotzdem haben sie ihn fertig gemacht. Das ist schon krass irgendwie. Einfach so.
Ja gut, aber das ist halt die Polemik.
Ja klar. Also diese Resistenz gegen offensichtliche Fakten, das ist immer wieder interessant. Aber so sind die Menschen.
Ja.
Nun ja, wie viele Punkte geben wir denn dem Filmchen?
Ich würde mich meiner Meinung von direkt nach dem Kino anschließen und 7,5 geben.
Ich gebe 7,0.
Da muss ich 8 geben, damit wir insgesamt 7,5 geben.
Ach so, wir haben ja auch unsere ja, wir haben auch unsere Kärtchen haben wir auch so lustig verteilt, haben uns nach dem Kino darauf geeinigt, dass einer bei hoch und einer bei mittel reinschmeißt, damit in der Quersumme dann das rauskommt, was wir ungefähr aussagen wollen. Witzigerweise haben wir dann ein Gespräch mitbekommen im Kino, dass das andere Leute genauso machen.
Hast du eigentlich irgendwo gesehen, wie die Sneak abgestimmt hat, oder?
Sagen wir mal so, wenn du mir noch ein paar Sekunden Zeit gibst, dann rechne ich es dir aus.
Ja, muss ja nicht. Alles gut.
7,55 haben sie gegeben.
Naja, das ist ja nicht schlecht.
Ja.
Das ist ja, da sind wir also.
Ist sowas von
du bist halt ein bisschen niedrig, aber ich bin in der Norm.
Alles klar. Gut.
Gut. Nächstes Thema, die Droge der Wahl.
Ich habe Wasser. Ich sage ja zu deutschem Wasser.
Ach, ich finde es immer noch schade, dass Schmidt nicht mehr im Fernsehen ist. Ich muss es ja mal wieder sagen. Jetzt deutsches Wasser.
Frankfurter Rohrperle.
Das ist ja das ganz Feine.
Das trinke ich ausschließlich fast. Ich kaufe
Das trinke ich selten.
Kein Wasser in Plastikflaschen.
Ja, ich trinke, wenn dann Wiesbadener Perle.
Recht so. Ja, hast du noch was anderes? Also ich...
Ich mache mir ein Corn and Oil.
Das ist natürlich sehr, sehr fein. Aber ich war gestern auf einer Party und habe da Mengen an Bier vertilgt. Es wurde gegrillt und wir haben Bier getrunken. Da mache ich heute mal low.
Mitten im Januar? Obwohl, ja, ging eigentlich gestern noch.
Das war sehr stylisch. Der hat eine große... das Geburtstagskind hat eine große Dachterrasse. Und mit große Dachterrasse meine ich wirklich große Dachterrasse. Und hat sich da ein sehr imposantes Zelt von einem Zeltverleiher, also so wie man es auf einem Stadtfest hat oder so, auf die Dachterrasse bauen lassen, mit Gasheizung drin. Und dann haben wir draußen im Zelt auf der Dachterrasse gefeiert. Das war cool.
Das ist echt cool.
Bisschen verschwenderisch, weil er auch ein riesen Wohnzimmer hat, aber irgendwie wollte er unbedingt seine Dachterrasse einweihen, weil er ist erst neulich eingezogen. Und deshalb war das dann so. War aber cool. Dann konnte man natürlich auch draußen grillen.
Klar, wenn du ein großes Zelt hast und so, dann passt das
ja. Ja, wir haben den Grill dann so ein bisschen halb draußen, halb drinnen hingestellt.
Halb drinnen, den Grill?
Nein. Achso,
unter über.
Ja, das Ding hat da so ein Vordach dran, quasi. Und dann stand das so zwischen dem Hauswand und dem Zelt und der Grill aber so halb nach draußen, dass er nicht mehr unterm Vordach steht und unter das Vordach räuchert. Aber wenn du am Grill standst, standst du selber noch unterm Vordach, aber der Grill halt nicht. Und dann ging das ganz gut. Ja, so war das.
Mhm, sehr schön. Beim Thema Essen fällt mir gerade ein, haben wir unseren Hörern schon erzählt, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal gemeinsam zum Rheingau-Gourmet-Festival schreiten werden?
Ich glaube, die Hörer waren dabei, wie du mir auf den Keks gegangen bist, dass ich mir die Karte bestellen soll.
Und ja, aber da hast du ja nur behauptet, dass da eine kaufen
würdest. Ich habe das mittlerweile bestellt, ich habe dann mittlerweile jetzt auch eine Rechnung bekommen und wenn ich die jetzt auch noch bezahle, dann kann auch nichts mehr passieren.
Okay.
Ja. So ist das.
Condit Oil ist so ein guter Drink.
Da gebe ich dir recht. Sag unseren Hörern doch mal kurz, was da reinkommt.
Eine große Portion Rum und eine etwas kleinere Portion, also weniger als die Hälfte, ein Rumlikör, der sich Falernum nennt. Kann man mittlerweile einigermaßen kaufen, also irgendwie online. Kann man aber auch selber machen. Gibt ganz schöne Rezepte. Ja. Und ich habe noch ein paar Spritzer Angostura Bitter reingemacht, weil ich keine Limetten irgendwie gefunden habe, jetzt spontan vor der Sendung. Und ja, dann halt keine frische Note. Aber ich mag es auch. Ach, ich mag einfach Drinks, die keine Säure haben, die einfach nur Spirituosen oder nur so.
Brett sind.
Ja, ja.
Ja, Corn and Oil ist toll. Ich mag da gerne noch einen Spritzer Limette rein, aber echt nur so auf so ein Limettenachtel einmal vorsichtig draufdrücken, so die ersten 5 Tropfen und das reicht dann auch.
Ja, genau. Ja, mache ich normalerweise auch.
Ja, das Einzige, was ich jetzt noch im Moment hier hätte an Zutaten gerade, ich bin nicht zu Hause, wäre der Kram für eine Bloody Mary interessanterweise. Aber da hatte ich jetzt keine Lust drauf.
Okay.
Nächstes Thema.
Ein Bekannter von mir hat erzählt, er war jetzt in der Karibik und hat dort die besten Bloody Marys getrunken.
Okay.
Hab ich auch gedacht, in der Karibik? Okay. Ja. Hat immer Rum vor Ort getrunken und so. Wollte dann einen Negroni bestellen, weil er bei mir immer Negronis trinkt. Aber das kannten sie nicht so. Ja, da ist auch kein Rum drin. Wie, da ist kein Rum drin? Naja, das ist Gin Campari Wermut. Ach ja, stimmt ja. Mhm.
Tja. Naja, vielleicht hätte er ihnen das... Naja, wenn er nicht selber es nicht wusste, hätte er denen was beibringen können. Hätten sich vielleicht gefreut. Vielleicht hätten sie einen neuen Lieblingsdrink entdeckt.
Mhm. Mein Cousin war jetzt in Brasilien ein paar Tage und hat dort sich mit irgendwie einem Bartender angefreundet, weil er einen Whisky Sour trinken wollte und der irgendwie nicht wusste, wie es geht. Dann hat er einem befreundeten also einem Freund von ihm geschrieben, den kenne ich auch, der hat früher in der Ober gearbeitet mit mir, wie der in der Whisky Sour geht, der hat wiederum zurückgeschrieben und der andere hat sich halt eine halbe Stunde darüber gefreut, dass er jetzt aus Deutschland ein Rezept für einen Cocktail bekommen hat, das er in Brasilien jetzt für jemand anderes machen kann. Und dann hat er mit ihm noch über Dark and Stormy und so weiter gesprochen und irgendwie ein anderer Bekannter von denen fährt jetzt nochmal darunter, weil von irgendeiner Bekannten die Familie, die haben da ein Haus, jedenfalls fahren ihn deswegen dahin. Und der hat jetzt den Auftrag, Dark and Stormy mit darunter zu bringen.
Ja,
das ist ganz schön. So einmal um die halbe Welt.
So kann das gehen.
Ja.
Lass uns doch mal hier zu unserem Ablaufplan zurückkommen. Da steht als nächstes noch ein relativ verwandtes Thema, nämlich Super Bowl.
Super Bowl, ja. Wir werden ja wahrscheinlich den nächste Woche gemeinsam schauen. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Aufnahme hinkriegen.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch sonntags, ne?
Ist sonntagsabends um 0.30 Uhr oder 0 Uhr oder sowas geht's los.
Und dann geht das wieder 8 Wochen lang oder so.
Was? 4 Stunden.
Das sag ich doch.
4 Uhr morgens. Ist fertig. Gott, Gott. Hast du Montag frei?
Nee, aber gucken, entweder meinem Chef erklären, dass ich einen halben Tag frei brauche oder so. Oder vorschlafen.
Einfach später kommen. Oder so. Ich habe, glaube ich, die Woche allein genug Stunden gemacht, egal. Anderes Thema. So. Was haben wir noch gesehen? Also über Super Bowl werden wir dann wahrscheinlich entweder in der nächsten oder der übernächsten Folge ausgiebig reden können, wenn er dann vorbei ist, inklusive Halftime-Show und allem drum dran.
Oscars ist ja demnächst Geld, ist die nächste Nacht, wo man dann durchmachen muss. Oder guckst du keine Oscars mehr?
Ich habe es jetzt sehr lange nicht geschaut.
Man könnte ja auch mal so ins Deutsche Filmmuseum, da ist so eine Oscar-Nacht-Party.
Ja. Echt?
So mit Champagner und Frühstück und so. Wäre vielleicht auch mal ganz witzig.
Das ist auch eine schöne Idee.
Aber das können wir ja mal off-air nochmal zu Ende diskutieren. Also da hätte ich zum Beispiel auch Lust drauf.
Ja, ich schreibe das mal unter.
Schreib das mal auf. Nicht genau. Vergessen. In der Zwischenzeit mache ich hier mal so eine Überleitung, denn der Herr Giesbert möchte Tatort besprechen. Eine der üblichen Sneak-Pod-Kategorien mittlerweile. Hier steht mit Faber. Wer ist Faber? Das ist der Typ aus Dortmund, oder?
Aus Dortmund, genau, der so ein bisschen gestört ist und wo aber auch, also anfangs war der Rest vom Team ziemlich normal und er war der Gestörte, aber mittlerweile ist der Rest vom Team auch ziemlich durch.
Echt? Okay, dann muss ich das mal wieder gucken. Ich glaube, ich habe die ersten beiden gesehen, nachdem das Team zusammengestellt wurde und dann habe ich ein paar verpasst. Und da war es noch so, er hatte irgendwie Frau und Kind verloren und war irgendwie schwer druff.
Genau.
Und diese jüngeren Kollegen fand ich irgendwie immer so ein bisschen unglaubwürdig schlecht gespielt.
Und da hat sich leider auch nicht so viel geändert. Also mir macht es ja meist nicht so viel aus mit dem schlecht gespielt wie dir.
Ja, und wie gesagt, danach habe ich nichts mehr geguckt von denen. Aber ist schon auch eine von diesen Geschichten, die irgendwie so ein übergreifendes Thema haben, ne, mit seiner Familie. Ich weiß ja nicht, ist das mittlerweile gelöst?
Das meine ich, sei gelöst worden. Die Sendung habe ich aber nicht geschaut. Heute ging es jetzt darum, dass erst in der letzten Folge von dem Typen von den anderen beiden sozusagen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Hat er doch irgendwie eine Dienstaufsichtsbeschwerde gekriegt und ist deswegen so nicht richtig suspendiert, aber die untersuchen halt gegen ihn und deswegen ist da so ein bisschen Knatsch im Team, weil stell dir vor, dein Arbeitskollege scheißt dich bei der Internen an irgendwie. Also ist halt ist nicht so schön. Und ist da so ein bisschen Lonesome Wolf unterwegs und wird dann irgendwie zu einer Schießerei gerufen, aber als er ankommt, sind da halt nur zwei Leute im Wasser, die ertrinken und eine Frau und ein Mann und er zieht die Frau raus und der Mann schafft's halt nicht. Und der Mann hat aber der ist angeschossen worden vorher.
Okay.
Also der hätte es höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Trotzdem ist das eben so, als es so am Anfang, als es nicht klar ist, auch ein ziemlich krasses moralisches Dilemma. So, der zieht den raus, er zieht die Frau raus und der verwundet ist, der überlebt halt nicht.
Okay.
Weil er hätte ja auch hätte das gesehen, Das ist natürlich Nacht gewesen und so weiter. Ach, er muss auch zum Psychologen, das spielt dann auch immer wieder eine zentrale Rolle. Und da entspinnt sich daraus ein Familiendrama. Es taucht auch so ein bisschen die Geschichte der seiner direkten Kollegin auf, die einer ihrer ersten Fälle taucht wieder auf, wo sie ein vermisstes Kind findet und nicht findet, also finden soll, aber damals nicht gefunden hat und so weiter. Es dreht sich halt alles so ein bisschen im Kreis und ist spannend. Ja, also ist jetzt nicht so aufregend wie so ein Nailbiting-Krimi, aber ich mag halt diese Konstellation von denen, die beiden anderen, die ja ein Pärchen waren in den ersten 2, 3, 4 Folgen, versuchen jetzt Faber nachzumachen, aber halt ohne die Depression und die Probleme, die er hat, funktionieren halt auch andere Sachen, die er einfach dann durchleidet, um einen Fall zu lösen, funktioniert nicht. Und ja, es ist halt ein sehr kleiner Kreis von Leuten und sie treffen sich halt dauernd immer wieder. Also der Psychologe, zu dem er muss, mit dem er auch überhaupt nicht kann und der ihm auch blöde Fragen stellt, die ihn dann auch irgendwie total aus der Bahn werfen, was natürlich durchaus mal genau das Thema sein kann, was ein Psychologe bei dir machen sollte oder tut. Den trifft er dann später während des Falls als hier Seelsorger. Yes, heißt Seelsorger?
Ja, Notfallseelsorger, ja.
Ja, genau. Der halt dann sich um die Familie kümmert und die betreut.
Okay. Und, also ist immer so ja, im Kreis quasi.
Genau, ja. Die treffen sich dann halt immer wieder. Ich möchte da jetzt auch nicht weiter auf den konkreten Fall eingehen. Ja, weil da halt so ein paar Wendungen drin sind, die man dann eventuell durch eine unsachgemäße Verwendung der deutschen Sprache spoilern würde.
Das wollen wir nicht riskieren, aber du würdest sagen, runterladen aus der Mediathek und anschauen.
Wenn man mit Faber was anfangen kann, ich habe von vielen Leuten schon gehört, dass sie den genau nicht gucken, weil der sie immer total nervt, weil der halt so, weißt du, in seinem schmuddeligen Parker da rumläuft und dann immer hier den Aggro schiebt und dann halt dieses Psychospielchen mit, oh, jetzt bin ich der Täter und ich laufe hier hin und ich mache das. Und wenn du das halt nicht magst und nicht aushalten kannst und es dich total nervt, ja, dann guck's nicht. Also, brauchst du nicht gucken.
Okay, gut. Ich denke, die Hörer haben verstanden, was du sagen wolltest.
Du solltest ihn runterladen. Also, wenn du ihn magst, lad ihn runter und guck ihn dir an.
Ich habe noch ungefähr 6 ungeschaute Tatorte auf meiner Platte. Das okay. Ist immer so eine Sache. Mich damit noch mehr zuzuballern. Aber ja, theoretisch wäre ich da Kunde für, hast schon recht.
Ja.
Stattdessen möchte ich mit dir über dein Sportwochenende gucken, sprechen, denn du hast Sport geschaut.
Ja, ich habe gar nicht so viel Sport geschaut, aber die spannenden Sachen habe ich schon deutlich mitbekommen. Ich habe sogar selber Sport gemacht, ich bin sehr stolz auf
mich. Wollte heute laufen gehen, aber als ich dann soweit war, hat es geregnet, habe ich es gelassen.
Ich war heute erst laufen und dann noch im Tanztraining. Und beim Laufen hatte ich so einen Hund dabei. Das macht irgendwie anstrengender, ich bin so langsam gewesen.
Wieso macht es das anstrengender, weil der andauernd stehen bleibt oder was?
Ja, man muss halt viel aufmerksamer laufen, als wenn man so einfach nur vor sich hintrottet oder einfach nur zum Beispiel dann nur konzentriert auf Tempo oder sonst irgendwas achtet. Aber dann musst du halt gucken, dass nicht irgendwo andere Hunde sind, da musst du mal stehen bleiben. Also die läuft sehr gut mit, das ist wirklich kein Problem, aber ja, irgendwie ist es halt nicht so rund und es ist halt von außen nicht so rund.
Und ja, das ist der Flow ganz anders. Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, aber es macht echt Spaß. Wenn die mitkommt. Nee, es war ja jetzt hier, die Australian Open sind zu Ende gegangen und die Angelique Kerber hat das Frauenfinale gemacht. Hast du das geguckt?
Nicht die Bohne. Mich interessiert auch Tennis überhaupt nicht.
Hast du Ausschnitte von dem irgendwie letzten Ballwechsel oder sonst irgendwas
gar nicht,
geguckt?
Gar nicht.
Ja. Krass, also das die halt eine Serena Williams besiegt, das ist halt schon echt krass. Also, ich habe von dem Spiel habe ich auch nicht viel gesehen, weil ich irgendwie nicht wusste, wann es losgeht und dann war es irgendwann so, oh, ist vorbei. Gut, dann hättest du ja mal gucken können. Serena Williams ist ja die große Tennisdame sozusagen.
Ja, den Namen, den kenne ich auch durchaus, auch wenn mich Tennis echt überhaupt nicht interessiert.
Also, mich auch nicht groß, aber große Sportereignisse interessieren mich einfach. Also, das ist ja haben wir ja schon des Öfteren besprochen.
Ja, stimmt.
Da drehe ich ja dann immer, oh, jetzt kommt wieder was Großes und dann wird das geguckt. Ja.
Tja.
Und sie ist heute Morgen noch baden gegangen, irgendwie in so einem Dreckfluss, weil sie vorher mit irgendeinem Eurosport-Reporter gewettet hat. Okay, wenn ich gewinne, dann gehen wir zusammen da in den Fluss baden. Ja, dann sind sie zusammen in den Fluss baden gegangen. Sie hat gesagt, sie
will
hat
ich in Australien nicht machen, da ist ja alles giftig.
Ja, genau. Es war auch nicht so lecker, es hat ziemlich gestunken. Und es war kalt. Sie hat gesagt, sie hat auch noch nicht geschlafen bisher. Es war halt der nächste Morgen, 9 Uhr oder 10 oder so. Okay. Ja, alles ja, richtig. Also, weißt du.
Jetzt kann sie feiern, jetzt hat sie es ja.
Genau. Sie hat wahrscheinlich die ganze, sie haben irgendwie die Nacht gefeiert und dann waren sie noch in der Hotelbar und haben noch kurz was getrunken und dann, oh, dann war der nächste Termin. Blöd. Aber klar, die nimmt jetzt alles mit. Also,
ja,
also ich meine, wirklich, ist halt die Frage, ob sie wirklich nochmal so großartige Erfolge
ich hab das neulich,
feiern wird.
Neulich gelesen von einer kanadischen Curling-Spielerin, die haben irgendwie ein großes Turnier in Las Vegas gehabt. Und die meinte dann auch so, ich bin gerade in Las Vegas um 22 Uhr zu Bett gegangen. Ich glaube, das ist Las Vegas-Rekord. So, also das ja. Leben während eines Turniers, wenn du noch nicht ausgeschieden bist oder halt das Finale zu Ende ist, je nachdem, wie es für dich läuft.
Genau.
Als Sportler ist halt relativ unglamourös. Du bist da zwar vielleicht an schönen Orten und da ist alles ganz toll oder du bist in Las Vegas oder du bist in Sydney oder sonst wo. Aber du spielst halt, du trainierst, du gehst regelmäßig essen und du gehst zu Bett, wenn das geboten ist.
Genau, vielleicht noch ein bisschen Physio zwischendurch, aber das genau. Ist wirklich alles.
Und demzufolge ja. Kann ich mir gut vorstellen, in dem Augenblick, wo es zu Ende ist und du gewonnen hast, dann ist halt erstmal Party. Dann heißt es halt, nee, heute Abend gehe ich nicht früh zu Bett, ich gehe auch nicht spät zu Bett, ich gehe gar nicht zu Bett.
Genau, ja. Ich hab einen Arbeitskollegen, der fährt jedes Jahr zu, der ist irgendwie der Chef von der Firma, die bei uns Dienstleister ist. Die fahren einmal im Jahr zu irgendeiner Informatikmesse und für die letzte Nacht bucht er sich nie ein Hotel.
Ja.
Der bucht einfach alle Tage und ein weniger. So. Weil die letzte Nacht, ach komm, da machen wir durch, das passt schon.
Das wär mir wegen meines Gepäcks zu blöd, aber ich verstehe das Konzept, ja.
Das ist ziemlich lustig. Ja, nee, da haben wir die und die getroffen, dann sind wir mit denen noch auf eine Party gegangen und da musst du halt aufpassen, dass du morgens halt dein Shuttle zum Airport erwischt. Dann schlägst du dich betrunken ins Flugzeug und pennst. Also,
ja,
oder setzt
ja.
dich.
Ja. Cool.
Ja, und dann heute Nachmittag ging es ja gleich weiter. Ich bin aus dem Training gekommen, da war die erste Halbzeit schon rum. Vom Handball sprechen wir, Europameisterschaft.
Ja.
Die Jungs haben nach der ersten Halbzeit schon 10-6 geführt gegen Spanien. Und Spanien ist ja jetzt nicht so, die haben Kroatien rausgeschmissen, die ja im Moment wohl die stärkste Mannschaft sind.
Ja, Spanien also, war nach allem, was ich gelesen habe, war Spanien Favorit und wir haben auch in der Vorrunde gegen Spanien verloren. Zwar knapp, aber genau. Wir haben verloren.
Das war ja 54 auch schon mal so gegen Ungarn. Also beim Fußball.
Wenn du das sagst.
Und unnütz ist Nerdwissen, ich weiß.
Nee, also ich habe das Spiel auch nicht geguckt. Das Einzige, was ich geguckt habe, waren die Kurt Krömer Anfeuer-Videos für die Handballnationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Ich habe die Komplett-Videos gesehen von Kretschmer.
Ah, okay.
Der hat das wohl, glaube ich, ein bisschen initiiert
und ja.
an alle möglichen Leute geschrieben, so ey, schreibt mal was, feuert das an, also feuert die an und der hat das dann immer zusammengeschnitten und auf seine Seite gestellt.
Genau, und Krömer hat da fleißig mitgemacht, 3 Videos waren es, glaube ich, 1 skurriler und bekloppter als das nächste.
Ja, so kennt man ihn.
Ja, natürlich, so will man ihn ja auch. Kommt übrigens demnächst wieder nach Frankfurt, ich bin schon dabei, hier Leute zusammenzusammeln, die damit hinkommen. Ich weiß nicht, ob du dich anschließen möchtest, ob du was mit Kurt Krömer anfangen kannst.
Ah, eher nicht.
Ich als Ex-Berliner bin da voll auf der Wellenlänge, diesen pöbelnden, dauerrantenden Berliner Schnauze-Dialekt und seine Art von Humor finde ich total großartig. Aber zurück zum Handball. Ich habe außer dieser Videos und dem Endergebnis, als das Spiel war, war ich gerade in einem orientalischen Restaurant.
Oh!
Ich kann nur allen empfehlen, jetzt in solche Restaurants zu gehen. Die scheinen gerade nicht so zu laufen. Ich glaube, die Leute meiden im Moment alles, was irgendwie nach Nahem Osten aussieht oder noch Fernem Osten.
Okay.
Da war es total leer. Zwei Tische besetzt. Obwohl die in einem örtlichen Restaurantführer sehr löblich besprochen und in den Top 10 sind.
War da nichts möchtest los. Du es auch empfehlen?
Ich möchte es auch empfehlen. Ich fand es lecker.
Wie heißt es?
Gilgamesch.
Hieß Wie? Es?
Gilgamesch ist hier in Frankfurt im Nordend.
Okay. Gilgamesch.
Ja.
Ich tippe das mal rein, vielleicht schaffst du es in den Artikel. Ja.
Ja. Ja, und dann habe ich aber auf dem Handy geguckt und da stand dann zack, zack, Europameister. Und dann dachte ich mir, oh cool.
Ja, ja, vor allen Dingen ist es halt nicht ein Sieg gegen Spanien. Die irgendwie in der Vorrunde haben sie gegen Spanien verloren und sonst haben sie, glaube ich, kein Spiel mit mehr als 2 oder 3 Toren Vorsprung gewonnen. Und jetzt gewinnen sie halt mit 8 oder so oder 6. Also, die haben die einfach weggeräumt.
Geräumt, das klingt
gut. Und der Torwart, der Andreas Wolf, der hat wieder so gut gehalten.
Ja, das habe ich in der Zusammenfassung gelesen. 48% der Würfe hat er gehalten. Das ist ja krass, ist das.
Das vor allem beim Handball ist halt wirklich so, ja, da steht einer zwischen den Pfosten und wenn er Glück hat, kriegt er mal einen ab.
Ja, so also habe ich das bisher, genau, so hatte ich das bisher auch irgendwie gelernt, dass beim Handball der Torwart quasi, wenn er irgendwas festhält, ist er schon ein Held. Weil das ist sozusagen die Ausnahme. Und da hält er 48%. Das ist ja absurd, ist das ja.
Genau. Das ist halt fast die Hälfte der Bälle, die auf ihn gekommen sind.
Ganz knapp. Ja.
Ich glaube, nach 12 Minuten haben die Spanier das erste Feldtor gemacht.
Und das normalerweise scheppert es beim Handball ja alle paar Sekunden.
Also, ja, also irgendwie so 25-25 ist so ein normales Ergebnis. Oder 27-23 oder so was. Aber jetzt ist es halt auch irgendwie 25-17 ausgegangen. In der Halbzeit stand es 10-6. 16 Tore in der ganzen Halbzeit. Das war halt ultra die Abwehrschlacht. Ja. Also aber auch die Abwehrspieler und wie die Mannschaft da gekämpft hat. Das war schon gut.
Ja, jetzt bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich nicht gesehen habe.
Es war halt nicht so ein Krimi wie jetzt gegen Norwegen oder das Spiel davor. Das war ja, da musste ich ja zwischendurch immer wieder wegschalten und was anderes gucken, um mich wieder ein bisschen zu beruhigen, damit ich wieder weitergucken kann. Damit das nicht so aufregend ist.
Zwischenzeit räumst du deinen Schreibtisch ab?
Das war eine Flasche Bitters.
Skandal.
Naja.
Na also, gut.
Ja, es war super.
Handball.
Da hat irgendjemand getwittert, Champagner trinken und Malle ist nur einmal im Jahr singen, dann hast du es geschafft. Es gab halt so Videoaufnahmen von denen, wie sie in der Kabine standen und genau, Moët Champagner getrunken haben und Malle ist nur einmal im Jahr gesungen haben.
Sehr schön.
Ja, dürfen die. Ich glaube, die werden heute Nacht auch nicht viel schlafen.
Nö, aber es ist ja, wie wir schon gesagt haben, sehr genau richtig. Ein Thema haben wir noch aus der letzten Sendung mitgenommen. Und zwar haben wir uns darüber unterhalten, du hast gesagt, du musst in der nächsten Sendung, glaube ich, über dein Rasiermesser sprechen. Das wusstest du jetzt eben in der Vorbesprechung fast gar nicht mehr, dass du das gesagt hast, aber irgendwie sind wir in der letzten Sendung darauf gekommen, dass ich als ich die Ladegeräte und irgendwie kamen wir auf meinen Rasierapparat. Und da hast du gesagt, wozu brauche ich denn da Strom? Dann nimmt man ein Messer. Machst du das echt? Rasiermesser, so richtig? Also ist nicht nur,
täglich, nein.
Wollte gerade sagen,
also im Moment lasse ich mir eben Bart wachsen. Da rasiere ich sehr selten. Das ist auch sehr entspannt, muss ich sagen.
Aber da muss ja schon so unten am Kinn oder so, machst du nicht irgendwie Ordnung oder lässt den einfach wuchern?
Ja, unten am Kinn mache ich ein bisschen weg, aber dann nehme ich halt so einen normalen Klingennassrasierer, weißt du, dem auch.
Ja, ja, schon, klar. So.
Den wir auch für die Beine verwenden.
Richtig, und an Stellen, über die wir nicht sprechen.
Was? Du kannst auch sagen, dass du die Eier rasierst.
Mache ich aber nicht, sage ich nicht. Es bleibt mein sahniges Geheimnis, ob ich das tue oder nicht.
So, ja, der Sneakpot wird zotig, ich freue mich.
Nee, aber ansonsten, ehrlich gesagt, ich bin so ein Elektrorasierer-Kind. Ich besitze auch mehrere von diesen Gillette-Dingern und wie sie alle heißen und Wilkinson und andere Marken sind verfügbar. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das im Gesicht auch mache, dann habe ich immer so Rasurbrandprobleme und ich habe da schon alles Mögliche ausprobiert und mit so einem Elektrorasierer passiert mir das einfach nicht.
Okay, ja gut, dann ist das natürlich wahrscheinlich die beste Variante. Nee, also wenn ich mich jetzt im Sommer hin wieder den Bart entferne und dann auch wieder regelmäßig rasiere, dann verwende ich mindestens einmal die Woche, eventuell sogar zweimal, ein Rasiermesser. Du brauchst halt Zeit dafür. Also weil das halt so, du am besten dusch mal vor, dass die Haut schön warm und eingeweicht ist und dann Rasiercreme drauf oder Schaum drauf und dann rasierst du mit dem Strich und dann rasierst du gegen den Strich und dann rasierst du nochmal ein bisschen quer und dann schleifst du nochmal ab und so. Das ist halt so ein Zelebrieren, aber dafür ist es halt auch glatt, wie du es halt mit keinem Elektrorasierer, mit keinem keinem Gillette-Dingsi oder sonst irgendwas kriegst. Das ist halt echt krass, wie gut das dann glatt ist. Natürlich so Kanten und so, da ist dann ein bisschen schwieriger und da irgendwie, wenn ich dann immer wieder anfange, irgendwie eine Zeit lang nicht benutzt hast und dann wieder verwendest, dann nimmst du erst nochmal irgendwas Sicheres, wo du dich nicht direkt irgendwie in die Oberlippe schneidest oder irgendwo rein. Aber sonst, ich finde das schön. Es ist auch so ein ist total blöd, aber so ein es fühlt sich sehr männlich an, sich so zu rasieren.
So, ich habe ein Messer benutzt. Voll Power.
Und habe mich nicht umgebracht. Also, ja, ich muss ja zugeben, also, dass ich seit Jahren eigentlich, wenn ich mal ehrlich bin, rasiere ich mich ja gar nicht richtig. Ich rasiere ja immer nur so ein bisschen unten am Hals und so ein bisschen die Unterlippe und die Wangen, aber ansonsten benutze ich eigentlich so ein Barttrimmmaschine und trage eigentlich seit Jahren 3-Tage-Bart, ja.
Ja gut, das ist ja dann eh nochmal was anderes. Das kriegst du auch mit dem Messer nicht so gut hin, das ist irgendwie blöd.
Nee, das ist richtig. Ich bin nur immer unsicher, was die richtige Länge ist. 2 mm, 1,5 mm, 3 mm, 3,5 mm. Egal, wie oft ich das umstelle und da dran rumfummel oder so, ich finde dann immer mal das eine, mal das andere und dann denke ich mir, ach, das war jetzt wieder falsch, ist egal, muss 2 Tage warten, dann geht's wieder. kann mich einfach nicht mit mir selbst einigen, was die beste Länge ist.
Ja, gut. Das ist ja auch wahrscheinlich tagesformabhängig und wie der Rest drumherum gewachsen ist und so weiter.
Ja, aber sehr entspannt sich nicht. Also dieses Rasurbrandproblem kriegt man durch den 3-Tage-Bart natürlich hervorragend in den Griff. Weil diese Dinger einfach so kurz, aber nicht abzuschneiden, ist für die Haut natürlich toll, weil das ist der natürlich egal, ob da jetzt 3 oder 20 mm Haar dran sind. Und an der Stelle ist sie sehr zufrieden, die Haut im Gesicht.
Ich hab mal einen Halteransatz, dann, wenn das so wächst, irgendwie so ganz viele rote Stellen, das muss ich dann immer komplett abrasieren, dann wird es wieder besser. Deswegen nehme ich da unten auch immer weg.
Ja, okay. Gut, das war jetzt ein Thema für unsere weiblichen Hörerinnen, die sich bestimmt denken, das wollte ich schon immer mal wissen.
Wie fühlt
oder
sich denn an?
Auch nicht.
Es ist ja, das muss ich ja schon sagen, du hast so ein Messer, so eine Klinge, die hältst du dir ins Gesicht.
Ja, oder noch schlimmer an den Hals, wo so Schlagadern und so Zeug sind.
Genau, wenn da jetzt jemand durch die Tür kommt und nicht weiß, dass du da drin stehst mit dem Ding, dann gibt's halt sofort einen Schnitt. Ich weiß auch am Anfang irgendwann mal, da habe ich mich rasiert und habe das Messer dann so auf der Wange abgestellt, warum weiß ich nicht. Und du hast halt sofort eine blutende Stelle. Also sofort eine Linie und die blutet. Die ist halt so knackscharf, das verhallt in 0,nix wieder, aber das blutet sofort. Also das ist halt krass, wie scharf dieses Messer ist.
Ja, also ja, also auf solche, ich verstehe schon die Faszination daran, aber auf so einen Kampf da hätte ich schon keine Lust. Also ich verstehe.
Du kannst ja mal vorbeikommen, wenn du mal hier bist, kannst du mal ausprobieren. 2 cm am Oberschenkel.
Ja, okay. Wenn ich daran denke, dann mache ich das mal.
Das mache ich ja, muss ich ja jetzt auch erzählen. Das wissen die Hörer ja eh schon, dass ich mir im Sommer immer die Beine rasiere fürs Triathlon und so weiter. Und im Winter mache ich es halt nicht, weil ich es total quatschig finde, weil irgendwie, ja, das ist mir viel zu umständlich. Also ich finde es nicht quatschig, ich bin einfach zu faul. Sagen wir es ehrlich, sagen wir, wie es ist. Aber dann am Anfang von der Saison ist halt super, wenn du so ein Rasiermesser hast, weil wenn du die langen Haare damit wegmachen musst mit so einem aber diese kleinen Klingen, der klebt halt nur zu, da kommst du überhaupt nicht weit.
Ja, das stimmt.
Aber mit so einem Messer, das ist halt schon gut, das ganze Bein blutet danach wie wild, weil man halt noch viel ungenauer ist und es sieht halt aus, als hätte sich zugerichtet. Aber es geht.
Ich hab mir ein paar Mal die Beine rasiert, aber das habe ich dann in der Regel so gemacht. Dann nimmst du den Barttrimmer, stellst den auf 3 mm.
Dann geht's auf.
Fräst die ganze langen Haare weg und dann nimmst du den normalen Elektrorasierer, der auf 0 mm, also der abrasiert. Und rasierst diese 3 mm Dinger weg, weil der würde sich auch an den langen Haaren verschlucken. Langhaarschneide, Aufsatz, Quatsch, Erweiterungsausklapp, Schnutzi, hin oder her, das kannst du alles in der Pfeife rauchen, die Dinger sind Rotz. Man braucht
nicht. Die können gar nicht. Warum sind die überhaupt dran? Die tun nur weh, die reißen einem die Haare aus.
Oh, die kannst du am ersten Tag abbrechen, da hast du nichts verloren. Und dann nimmst du den, wenn du die vorgeschnitten hast, dann nimmst du den normalen Rasierer und fegst da drüber. garantiert geht dir mindestens nach anderthalb Beinen geht dir der Akku platt, aber das ist dann halt so. Mein dämlicher Rasierer von Panasonic ist auch so ein blödes Ding. Der kann nicht, wenn du den ans Ladegerät steckst, wenn du das Kabel dran machst, dann geht er nicht mehr.
Was? Was ist das denn?
Wenn das Kabel dran ist und der Akku wird geladen und du schaltest ihn ein, dann ist tot, dann geht nix. Das ist totale Grütze, weil passiert mir manchmal, stehst morgens im Bad, machst da mit dem Rasierer rum und tust und machst und tust und dann plötzlich fest, aus. So. Meistens beißt er dann sich dann noch an irgendeinem Haar fest, was du dann ausreißen musst, weil hat sich jetzt verhakt und bewegt sich nicht mehr.
Möchte man ja.
Ist total großartig. Und dann bist du verloren. Dann musst du mit dem Nassrasierer weitermachen, weil oder du musst ihn ans Ladegerät stecken, musst erstmal frühstücken, kannst danach nochmal zurückkommen, kannst nochmal die letzten 5 Haare abmachen und hoffen, dass er in diesen 10, 20 Minuten genug Strom gezogen hat, dass der Akku wenigstens so ein bisschen noch mitspielt. Aber er läuft nicht am Kabel. Das ist eine totale Fehlkonstruktion. Der Langhaarschneider...
Du hoffst halt, dass du Leute triffst, die dich für Nerd halten und wo es egal ist.
Super. Den Langhaarschneider, den ich habe, der ist da entspannter. Den kannst du ans Kabel stecken, dann läuft er halt elektrisch über das Strom. Und wenn du ihn ausmachst, dann lädt er den Akku. Also du kannst direkt dran lassen und kannst es aber auch am Kabel benutzen. Und der andere ist aber die totale Zicke. Also wer sowas konstruiert, das ist auch irgendwie... Weiß ich irgendwie auch nicht. Wo da der Designer in seinem Studio sitzt und sich diese Schaltung ausdenkt und dann glaubt, ja, ist eine gute Idee, so machen wir das.
Das ist echt Käse. Ja. Ich mache mir noch einen Horse-Snack.
Ich habe es gerade gehört, dass du da irgendwas zwischen hast lassen. Wir sind eigentlich auch schon so ziemlich am Ende der Sendung. Wir wollten uns
das geht nicht, ich muss den Drink noch austrinken.
Ach so. Ja, dann müssen wir dieses Thema ein bisschen weiter auswalzen.
Nein.
Dafür wird das Thema allerdings nicht taugen. Wir wollten uns eigentlich nur bedanken. Ich weiß nicht, du hast aufgeschrieben, mach doch mal. Oder so.
Ja, wir wollten uns bedanken bei all unseren Hörern, die unsere Amazon-Links verwenden. Ich habe jetzt von einem Hörer, vielen Dank an dich, du weißt, wer du bist, mit dem Rasenmäher, eine Nachricht gekriegt, wo ein Foto drauf ist, dass er über unseren Link bestellt hat. Und dann habe ich, also hat er gemeint so, ich hoffe, eure Links funktionieren noch, ich habe jetzt über euch bestellt. Also das sind diese Amazon-Affiliate-Links, wo man etwas, wie ist das genau? Man klickt auf unserer Seite auf einen Affiliate-Link,
genau, also
geht dann zu Amazon, bestellt sich irgendwas und wir kriegen irgendwie ein halbes Promille oder so davon.
Das ist wahr, das variiert. Also man kriegt so bis zu 5%, glaube ich, aber manchmal sind es auch weniger.
So viel?
Ja, also manchmal kommt da echt ein bisschen was rum bei, manchmal nicht. Wir verlinken ja immer die Filme. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn wir heute über, was weiß ich, hier Concussion gesprochen haben, dann verlinke ich den. Meistens ist das natürlich schwierig, weil die Filme sind ja noch gar nicht angelaufen und demzufolge auch noch oft, wenn es nicht absolute Blockbuster sind, die schon zur Vorbestellung drin sind, dann weiß Amazon oft noch nichts von diesen Filmen. Da tue ich mich dann immer ein bisschen schwer, irgendwas zu verlinken. Aber es gibt auch immer den Amazon-Link bei uns rechts in der Seitenleiste. Und den könnt ihr immer klicken und dann kommt man zu Amazon und es ist dann egal, ihr müsst nicht diesen Film bestellen. Es ist einfach, wenn ihr diesen Link benutzt und euch dann irgendein Produkt raussucht, egal was, dann und das bestellt.
Zum Beispiel einen Rasenmäher.
Zum Beispiel einen Rasenmäher-Roboter, dann kriegen wir eine kleine Provision. Aber euer Preis ist unverändert. Also ihr zahlt das, was ihr auch bezahlen würdet, wenn ihr einfach Amazon eingeben würdet. Insofern ist es einfach nur... Weil wir euch dann dahin vermittelt haben, dann ist Amazon so nett und hilft uns ein bisschen dabei, unsere Serverkosten zu tragen und die fetten SSDs, auf denen die gigabyteweise MP3s und MP4s und wie sie alle heißen, lagern, zu finanzieren.
Da haben wir schon einen Berg an Zeug, ja?
Ja, es sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, weit über 40 Gig, was der Kram groß ist. Also nur Sneakpot alleine.
Ja, nee, und da möchten wir uns einfach wirklich bedanken für alle, die das hin und wieder oder regelmäßig oder unregelmäßig verwenden zum Einkauf ihrer Amazon-Sachen, wenn sie einfach da direkt über unsere, oder wenn ihr da direkt über unsere Seite geht und die Amazon-Links verwendet.
Ja, und den Rasen, um die Frage des Hörers, den du angesprochen hast, zu beantworten, ich habe da natürlich mal reingeguckt, nachdem du mir das erzählt hast. An dem Tag, wo du es erzählt hast, war es noch nicht zu sehen, aber mittlerweile ist es zu sehen, also es hat funktioniert. Die Bedenken, ob die Links möglicherweise nicht mehr funktionieren, sind unbegründet. Es hat geklappt.
Hervorragend. Das heißt, der Rasentraktor ist quasi über unseren offiziellen, der ist sogar über den Cockpot, also Cocktail-Podcast, Entschuldigung, über den Cocktail-Podcast.
Bestellt worden, genau, das ist aber ein und derselbe Affiliate-Code, also ist egal. Okay. Ja, genau.
Sehr schön.
So ist das. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, da könnt ihr uns quasi für euch kostenneutral einen Gefallen tun. Dafür vielen Dank. Allerdings, wie gesagt, wir machen das hier nicht für Geld.
Wir machen es, weil wir gerne darüber reden.
Richtig. Aber es ist natürlich schon schön, weil hier hin und wieder ist irgendwie mal, was weiß ich, bricht so ein Mikroständer zusammen oder das Mikro fällt runter und ist kaputt oder das Kabel ist durch oder so. Ist ja immer mal irgendwie Kosten und da ist es ganz schön, wenn die ein oder andere Mark nicht an uns hängen bleibt. Danke dafür und danke fürs Zuhören.
Vielen Dank.
So, hast du den Drink ausgetrunken?
Nee. Ich muss aber noch mal ganz kurz forciert meine Empfehlung von letzter Woche noch mal. Hört euch den Podcast, die Geschichte der deutschen Podcast an.
Der Podcast, die Geschichte der deutschen Podcast.
Ja, genau.
Das habe ich letzte Woche schon nicht kapiert.
History of German Podcast. Und da es ein Amerikaner ist, der übersetzt es halt dann einfach die Geschichte der deutschen Podcast. Und im Deutschen, für mich klingt es halt einfach komisch.
Egal, aber es ist gut, ja? Du hast es ja letzte Woche schon empfohlen.
Ich habe es empfohlen, ich habe jetzt ein bisschen weitergehört und ja, jetzt habe ich irgendwie eine Sonderfolge über das Reinheitsgebot, wie er über amerikanisches Bier herzieht, ist so großartig einfach. Verzeiht mir meine Arroganz, aber und dann zieht er einen vom Leder über das. Was die in Amerika Bier nennen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der hat irgendwie 10 Jahre in München gewohnt, dann 10 Jahre in Oregon und 10 Jahre in Prag. Aber er ist, glaube ich, nicht 30, sondern älter. Deswegen sind irgendwo noch ein paar Jahre verloren gegangen. Und schätzt er ein gutes Bier und ist der Ansicht, dass die US, also zumindest die Großbrauer in USA nicht so hervorragendes Bier machen. Und das sagt er ziemlich deutlich.
Also wenn er in jedem dieser lustig. Länder 10 Jahre gelebt hat und alle 3 Biersorten vergleicht, dann will ich aber hoffen, dass er was älter als 30 ist.
Weil sonst. Wieso, in Bayern kannst du aber auch trinken, oder?
Okay.
Nein?
Nee, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, wer weiß, in welche Teufelsküche ich mich da jetzt bringe.
Ja.
Ja. Okay. Also du willst wirklich, dass ich das abonniere, ich merke das schon.
Ja, ist gut. Also die ersten Folgen sind so ein bisschen, ja, nicht schlecht, so noch so ein bisschen hakelig, so findet sich noch. Es ist ja, glaube ich, das erste Mal, dass er auf Deutsch podcastet und alleine, ich finde es ja beeindruckend, dass der alleine podcastet. Und es ist wieder einer, der einen duzt. Da hatten wir ja mit dem Dirk von Anerzählt gesprochen,
ja.
Der ja auch seine Hörer duzt. Wie euch ist euch ja. Wir gehen ja davon aus, dass ihr einfach viele seid.
Ja.
Dass genau. Ihr, liebe Hörer, viele seid. Aber natürlich ist es nur einer, der uns jetzt gerade hört, nämlich du.
Ich? Nee, also, ach so.
Und, nee, er.
Ja,
nee,
er. Sie.
Oh, ja.
Also, sie, da. Ihr. Euch. Ja, ist schon klar. Ich finde das auch immer eigenartig, wenn ich geduzt werde im Radio. Also das finde ich irgendwie komisch. Die UFM macht das ja zum Beispiel auch gut. Ich meine, die haben, ja.
Aber die sind auch so hip und jung.
Die sind so hip und jung und so. Aber trotzdem, ich finde das irgendwie komisch. Ich als Sprecher hier in der Sendung ist das natürlich da draußen für mich eine Masse. Und da würde ich jetzt nicht mit dem Du den einen Hörer oder die eine Hörerin mir konkret vorstellen und demzufolge hier im Du in dieses Mikro sprechen. Schon alleine, weil wenn ich du sage, meine ich ja dich, weil du bist ja mein Ansprechpartner.
Richtig.
Und demzufolge muss ich ihr sagen, wenn ich, für mich ist das so diese anonyme Masse. Also was heißt anonym? Ich kenne natürlich den einen oder anderen Hörer und die eine oder andere Hörerin, die über die Jahre auch kennengelernt haben zum Teil, aber trotzdem, ich weiß ja, da draußen sind viele und demzufolge ist das für mich ihr, also oder euch.
Mhm.
Und auch wenn ich so angesprochen werde, wenn ich Radio höre oder so, ich finde es immer seltsam. Aber gut, das muss natürlich jeder selbst wissen.
Ja, also ich finde es halt einfach gewöhnungsbedürftig. Und jetzt bei History of Germany, also Geschichte der Deutschen Podcast und auch bei Anerzählt, ich finde das, find das gut. Also habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Ja, ist halt anders. Das ist deren Stil. Dann ist das so.
Genau.
Ja.
Gut, dann trinke ich jetzt noch mein Wasser aus und du deinen Drink. Und
Ex oder Wand.
Genau. Die Hörer wissen ja, wie sie uns finden. Sneakpot.de zum Kommentare schreiben und Drinkrezepte dalassen. Flatter-Buttons und Amazon haben wir alles erklärt. Wir danken fürs Zuhören und nächste Woche hört ihr uns wieder auf dieser Welle. Wir haben die Claudia heute nicht irgendwie ans Mikro bekommen. Mal gucken, ob das nächste Woche wieder klappt. Das hört ihr ja dann, wenn es soweit ist. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss.
Dahin. Tschüss. Mal gar nicht gesagt, dass wir nächste Woche Probleme haben mit Podcast aufnehmen wegen Super Bowl.
Naja, doch, hast du ja beim Super Bowl hast du es ja gesagt.
Ach so, stimmt. Ja.